Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Stefan Bär von Nagaro. Viel Spaß!
Also die Nagaro wurde ursprünglich ja mal im Silicon Valley vor knapp 30 Jahren gegründet. Heute ein großes Unternehmen. Okay, wir sind 18.000 Mitarbeiter in 39 Ländern. Wir sind ein IT-Dienstleister. Wir machen also alles, was ein Unternehmen braucht, um ihre IT zu strukturieren, um ihre Geschäftsfelder zu erweitern, was das angeht. Ob es jetzt ein SAP-System ist, ob es jetzt Cloud-Technology ist, ob es jetzt künstliche Intelligenz, also AI-Themen sind, ob es Security ist, kommt alles bei uns aus einer Hand. Wir haben die entsprechenden Leute immer im Unternehmen. Kann mal sein, dass sie irgendwo anders auf dem Planeten sitzen, aber wenn eine Anfrage kommt, können wir die eigentlich immer abdecken. Wir haben so gut wie keine Hierarchie. Jeder ist so ein bisschen selbst intrinsisch getrimmt. Also es ist viel Freiheit, Entrepreneurship gehört in der Nagaro dazu. Weil wenn man ein Thema treiben will, dann ist man hier gut aufgehoben.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Stefan heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Schöne Grüße nach Rostock City aus Potsdam.
Stefan, schön, dass du da bist. Wir haben Freitag, mein Lieblingstag. Nicht nur, weil heute immer die Podcasts erscheinen, sondern weil man auch manchmal noch so Dinge abarbeiten kann, die über die Woche nicht geschafft wurden. Und das Wochenende ist auch in Sicht und dann kann man da mit der Familie irgendwie loslegen. Was ist Freitag für dich für ein Tag?
Freitag ist glücklicherweise immer der letzte Tag in der Woche. Der Tag, wo ich meistens versuche, etwas kürzer zu halten, was die Arbeit angeht. Und der Tag, wo ich auch versuche, meinen Sohn aus der Kita abzuholen.
Genau. Stehe ich jetzt zwischen dir und der Kita?
Naja, noch nicht. Also 1-2 Stunden sind leider noch. Sind noch ein paar Sachen zu erledigen, aber...
Ja, cool, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Wir wollen heute mal reinschauen in eure Company Nagaro, in deinen Job, in deine Arbeit. Es hat mit vielen Kulturen zu tun und mit internationaler Zusammenarbeit. Es hat auch mit einem großen Event zu tun, was du gerade mit vorbereitest. Also viele Themen. Wir starten ganz vorne. Meine mittlere Tochter Mathilda, 12 Jahre alt, spricht ja hier das Intro ein und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so tust, sodass sie das versteht.
Ja, genau. Also ich habe ja im Endeffekt bei der Nagaro so zwei Rollen, zwei Jobs. Also es reicht ja immer einer nicht aus. Der eine ist, ich habe ja ein Team bei mir, wo ich mich so ein bisschen als den Team-Captain sehe. Das kann man so ein bisschen mit dem Fußball vergleichen oder mit dem Handball. Also die richtige Mannschaft zu strukturieren, das Team anzuleiten. Wir sind ja als Technologieunternehmen oder als Service-Integrator machen wir ganz, ganz viel mit Technik.
Ja.
Und das führt dann auch zur zweiten Rolle. Ich bin viel beim Kunden unterwegs, erläutere den Kunden, wie er sein Geschäft mit Technik, sagen wir mal, sozusagen nach vorne bringen kann. Also alles sehr technikgetrieben. Das ist im Prinzip kurz zusammengefasst.
Dann lass uns mal in deine Story reinschauen. Wo kommst denn du her und wie bist du aufgewachsen?
Ich bin im Osten aufgewachsen, sozusagen in dem Staat, den es nicht mehr gibt, den ehemaligen DDR, hier in Potsdam. Ganz normales Familienhaus, wie es halt so ist. Als ich 13 war, ist die Mauer gefallen. Bis dahin war das halt klassisch hier der sozialistische Staat mit der klassischen Prägung. Ich war auch Jungpionier, wie es sich gehört. Hab dann, nachdem die Mauer gefallen ist, ganz klassisch meinen Schulabschluss gemacht, habe erst eine Ausbildung gemacht.
Kannst du dich noch erinnern, Stefan, als die Mauer gefallen ist? Ich war ja 10. Wie hast du das erlebt?
Oh, das war sehr prägend. Ich kann mich an jedes Detail erinnern. Ich weiß noch, ich bin an dem Donnerstag in der Nacht, wo das der Mauerfall sozusagen die Öffnung erkundet wurde, bin ich ja aus der Schule gekommen. Wir saßen bei Freunden am Küchentisch und die Mutter erzählte, die Mauer ist offen, wir können jetzt jeder rüber. Wir haben es nicht geglaubt als Kinder. Nee. Ja, 12,5. Und dann geht man Fernsehen gucken und haben beim Fernsehen geguckt. Und ja, Freitag war dann spannend. Freitag war das, genau. Und Samstag, wo wir eigentlich Schule hatten, haben meine Eltern gesagt, nee, Schule fällt aus für euch. Ihr geht heute nicht in die Schule, wir fahren nach Berlin. Und sind dann bei uns in Potsdam über die berüchtigte Klinikerbrücke nach Wannsee und sind von dort nach Charlottenburg gefahren, um uns West-Berlin anzugucken. Klar, haben wir unser Begrüßungsgeld abgeholt.
Ist das auch diese Spionagebrücke gewesen, wo die also so Spione ausgetauscht haben?
Genau, das ist diese Brücke. Genau, da wo die Spione ausgetauscht waren. Und ich bin ursprünglich genau in der Straße daneben, in der Gregor-Menden-Straße, auch in den Kindergarten gegangen.
Ah.
Und immer wenn wir dann durch den Park, beziehungsweise den Park vor Zizienhof spazieren gegangen sind, da war der große Zaun, wo auf der einen Seite bewacht wurde, wo auf der anderen Seite Berlin war, auf der anderen Seite, und das war dann alles nach der Weile dann halt weg. Ne? Ja. Genau diese Brücke war halt offen. Das war so, ist heute noch prägend.
Das ist ja in dem Film Bridge of Spies sehr schön dargestellt. Ne? Also wer da nochmal reingucken will, aber gehen wir mal weiter. Hattest du einen Job, den du vor Augen hattest. Also bei mir war das ja Fernfahrer, weil es gab damals diese TV-Serie Auf Achse mit Manfred Krug. Vielleicht kennst du die ja noch.
Kenn ich noch.
Also der ist dann durch die ganze Welt gefahren und das fand ich cool. Der hat viel gesehen. Das kannte ich ja nur aus meiner Kindheit auch nicht unbedingt, obwohl wir hier am Strand in Rostock mit Blick Richtung Dänemark, aber nie nach Dänemark fahren durften. Und dieser Fernfahrer konnte alles sehen und immer seine Musik hören. Und das fand ich ganz cool. Wie stressig dann so ein Job ist, habe ich natürlich nicht gesehen. Was war es bei dir?
Als ich jung war, also noch bevor die Mauer gefallen ist, wollte ich immer Kapitän auf dem Traumschiff werden. Und man damit halt in der Welt reisen konnte. Und das hat sich dann natürlich dann ein bisschen geändert. Mein Vater hat nach der Wende ein Bauunternehmen gegründet. Und dann ging es halt ein bisschen in die Richtung. Deshalb auch viele handwerkliche Fähigkeiten. Und danach wollte ich eigentlich mal Tischler werden. Das wäre mein Traumberuf gewesen.
Aber ich habe ja schon im Vorgespräch gelernt, dass du auch handwerklich durchaus noch aktiv bist.
Ja, also wir haben ein Haus. Und alles, was man machen kann, machen wir selber. Wie gesagt, im Handwerksunternehmen groß geworden. Mein Bruder führt das Unternehmen ja fort. Und ich habe eine Garage gebaut, ich habe das Gartenhaus gebaut, ich habe die Solaranlage aufs Dach gebaut. Also alles, was dazugehört. Man muss es sich, glaube ich, nur zutrauen. Und das ist heute auch, glaube ich, der große Unterschied. Das Wissen ist ja heute jedem zugänglich.
Ja.
Also ich sage mal ganz ehrlich, wie oft ich bei YouTube geguckt habe, wie man das eine oder das andere macht, das war ja früher nicht so. Früher musste man sich Wissen ja in der Bibliothek oder Ähnliches besorgen. Dann kam das Internet, dann wurde es wesentlich einfacher. Die Leute teilen natürlich auch mehr ihr Wissen. Und ja, YouTube ist die große Quelle für viele Handwerker. Und es gibt ja auch genug Leute, die teilen ihr Wissen. Ich finde das super spannend.
Ich habe auch gelernt, wie man Schlipsknoten bindet über ein YouTube-Video. Einen
doppelten Winzer habe ich auch bei YouTube gelernt.
Was war der erste Job, den du gemacht hast?
Also das Erste, was ich gemacht habe, um Geld zu verdienen, war Honig zu verkaufen.
Okay.
Und Zeitung auszutragen. Genau, mein Vater hatte eine Imkerei zu DDR-Zeiten, also nebenher ein Nebengeschäft. Und als die Mauer weg war, musste der Honig ja selber verkauft werden. Also stand ich dann immer mit meinem Fahrrad und den Türmchen aus Honig am Parkplatz in St. Susi und habe dann Honig verkauft. Das Glas 5,50 Mark, zwei Gläser 10 Mark, das weiß ich noch. 50 Cent Pfennig ging dann immer an mich für jedes verkaufte Glas. Und ich war mit meinem Bruder, wir waren gut.
Das hast du noch in Erinnerung, ja.
Das habe ich noch sehr in Erinnerung, ja. Und natürlich hat man den Herr-Zeitung ausgetragen, das Klassische, was man gemacht hat.
Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch mal bei der Spedition gearbeitet, da mussten dann Wohnungen ausgeräumt werden von Leuten, die einfach nicht mehr wiedergekommen sind, die abgehauen sind oder was auch immer. Und da weiß ich noch, da wurde dann so eine ganz teure Flasche Whisky gefunden und die hat der Chef mir dann geschenkt danach. Da habe ich mich extrem drüber gefreut. Also hatte es neben dem normalen Gehalt auch noch ein, zwei andere Benefits, zumindest dieser Job. Aber man lernt ja auch in jedem Job und wenn es nur ein kleiner Schülerjob ist, lernt man ja so ein paar Skills, ne? Was würdest du denn sagen, was sind denn so wichtige Skills für junge Leute, die in die Arbeitswelt neu starten?
Ja gut, es hat sich ja viel verändert über die Zeit. Ich glaube, man muss sehr viel an sich selber glauben, dass man bestimmte Sachen kann. Mhm. Das sehe ich ganz oft bei jungen Leuten, dass sie nicht viel zutrauen, dass sie da erst wachsen müssen. Das kommt natürlich mit wachsendem Alter. Die üblichen IT-Skills, die du heutzutage brauchst. Ich glaube, das Wichtigste ist, über den Tellerrand schauen zu können, sich neue Sachen neu anzueignen. Ich glaube, das ist so eine Universalfähigkeit, die, egal welchen Job man macht, Spaß an neuen Sachen haben, sich Sachen reinarbeiten. Für irgendwas zu brennen, ist das Wichtigste, glaube ich, überhaupt. Und wenn du das hast, ist es egal, welchen Job du machst. Ob du ihn als Handwerker machst, ob du ihn als ITler machst, ob du ihn im Verkauf machst. Es muss dir Spaß machen, du musst dafür brennen. Und mein Großvater sagte immer, die beste Rentenversicherung ist, mach den Job, der dir Spaß macht.
Und gleichzeitig erleben wir viele Menschen, die keinen Job haben, der ihnen Spaß macht, oder? Es scheint ja fast die Mehrheit so sein, könnte man den Eindruck haben manchmal.
Dann sollten sie über ihre Situation nachdenken.
Ja.
Also viele Leute, ja, ich verstehe das auch, viele Leute machen ihren Job zum Gelderwerb, weil sie damit eine Familie ernähren müssen und sind da manchmal nicht so flexibel. Aber ich glaube, man kann nebenher immer mal schauen, ob es nicht was anderes gibt.
Überhaupt erst mal die Frage stellen.
Sich aus der Situation zu befreien. Ja, man muss sich die Frage stellen, diese Selbstreflexion.
Das ist ja auch dann der Bogen zu dem Thema des Podcasts New Work. Also sich auch mal neue Fragen zu stellen. Was möchte ich eigentlich tun in der Zukunft? Wo will ich hin? Wer will ich gewesen sein? Ja, es gibt ja auch diese berühmte Szene, dass dann auf dem Sterbeblatt gefragt wird, was bereust du? Und viele bereuen ja, etwas nicht ausprobiert zu haben und etwas nicht gewagt zu haben.
Das ist ganz oft so.
Wie bist du denn vorgegangen, Stefan, bei deiner Berufswahl? ich als Vater erlebe das ja gerade bei meinen Kindern. Die älteste 15 ist gerade so mitten in der Phase, die will jetzt erstmal ein FSJ machen. Ich habe ja auch damals Zivildienst gemacht, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Wir gucken gerade so ein bisschen, was passt, was gibt's. Es ist ja unfassbar viel. Wie bist du vorgegangen?
Also ich habe den ersten Beruf, den ich gelernt habe, war Bauzeichner. So, das kam ein bisschen daher, dass ich ja in der Familie groß geworden, wo mein Vater ein Bauunternehmen hatte und ähnliches, ich aber nicht unbedingt die harte Arbeit machen wollte. Ich hatte einige Praktikas gemacht und das war mir alles ein bisschen zu schmutzig, gebe ich offen zu.
Ihr hört es hier zuerst.
Heute sehe ich das anders, ja. Okay. Und dann habe ich geguckt, was hat mit dem Bau viel zu tun, und dann hieß es, ja, mach doch Bauzeichner, die werden immer gesucht. Mhm. Und das ganze Thema lag mir grundsätzlich, und dann habe ich das halt gelernt. In 2,5 Jahren habe ich da ausgelernt. Habe dann auch kurze Zeit in dem Job gearbeitet. Und dann kam interessanterweise die Wende und habe gesagt, das kann es jetzt nicht sein fürs Rest des Lebens. Und habe dann mein Abitur nochmal nachgemacht auf der Abendschule. Mhm. 3 Jahre lang, jeden Abend von 17 bis 22 Uhr. Eine der besten Erfahrungen meines Lebens, kann ich nur sagen. Schule nimmst du ganz anders wahr, wenn du es auf der Abendschule machst. Alle sind erwachsen. Du begibst dich mit den Lehrern eher auf die ähnliche Ebene. Du kannst dich ganz anders austauschen. Du hast Leute dabei in der Klasse, die teilweise mehr wissen als die Lehrer.
Und alle sind intrinsisch motiviert, ne? Die sind ja freiwillig da.
Das machen alle freiwillig. Ja. Da geht keiner hin, weil er muss. Und natürlich haben alle die Perspektive, sie wollen alle irgendwann noch studieren. So war es ja auch bei mir. Ja? Ich wollte ja unbedingt Informatik studieren, oder damals hieß es noch Software-Systemtechnik bei Hasso Plattner. Und wir haben uns damals hier das Institut vor die Tür gesetzt. Ja. Und da brauchte ich halt ein entsprechendes Abitur mit einer entsprechenden Abi-Note, und dann habe ich eine Punktlandung gemacht.
Eine 1,0?
Nein, eine 1,8 brauchte ich. Die habe ich dann auch hingelegt, genau.
Das heißt, du hattest schon eine Idee, in welche Richtung es gehen kann. Aber hast du dich auch so hingesetzt und wirklich geguckt, also hast du dir wirklich so Ziele gesetzt, wo du karrieretechnisch hin willst?
Nein, habe ich nicht gemacht. Es war immer so, ich komme ja aus einer Familie, die halt viel selbstständig ist. Meine Mutter hatte dann auch ein eigenes Unternehmen nebenher geführt. Wie gesagt, mein Bruder, ich habe ja neben dem Studium auch noch mal ein kleines Unternehmen gehabt, auch schon angefangen, Webseiten zu machen und ähnliches. Ja. Dann als teilweise in Unternehmensberatung noch dazu gearbeitet, als Gutachter für IT-Systeme und ähnliches. Hab ja viel IT vorher schon gemacht, auch in meiner Ausbildung als Bauzeichner. Mhm. Hat ja immer schon einen Hang zu Computern. Und ja, nach der Ausbildung, nach dem Studium war es dann relativ klar, ich starte mein erstes Startup, und das habe ich auch gemacht. 2009 haben wir es, also was gegründet, haben uns eine Finanzierung gesucht, haben auch so einige...
Worum ging's?
Das ursprünglich ging es um Content-Moderation, also das, was man heute viel mit KI macht, also Bildinhalte zu analysieren, sicherzustellen, dass bei zum Beispiel Dating-Plattformen oder auch bei Holiday-Check und so, wenn Kunden Bilder hochladen, dass nur bestimmte zugelassene Inhalte drin sind, halt automatisiert.
Ja.
Weil die hatten alle riesengroße Moderationsteams. Wir haben dann später ein Pivot gemacht und haben eine Funktion ausgegliedert und sind dann in den Bereich Copyright-Management gegangen. Dafür ist die Firma auch heute noch bekannt und haben halt urheberrechtlich bedenkliche Bilder gefunden, haben dann halt entsprechend mit der entsprechenden Igelmaschine dahinterher gearbeitet, um halt die sozusagen die Fotografen wieder zu entlohnen.
Weil irgendwelche Blogger oder Journalisten die Bilder einfach so verwenden?
Na, Blogger und Journalisten sind nicht das Problem. Es geht hauptsächlich um Unternehmen. Ja. Also es gibt so einen Ehrenkodex in der Branche. Es gibt ja mittlerweile auch etliche andere Unternehmen, die es machen. Man geht grundsätzlich nicht hinter Privatpersonen hinterher.
Ja.
Sondern es gibt nur Leute, die damit halt Geld verdienen. So. Und da ist es ja auch so heutzutage üblich. Es gibt so Nachlizenzierungsverfahren. Das heißt, jemand verwendet ein Bild ohne Lizenz. Dann kriegt er halt ein Angebot, die Lizenz nachträglich zu erwerben. Natürlich mit ein bisschen Aufschlag. Und dann kann er das auch weiterverwenden.
Ja.
Es war am Anfang noch anders, da wurde viel mit Abmahnung gearbeitet, aber die Branche hat sich sehr gewandelt.
Ja.
Und das ist eher der faire Approach.
Was hast du aus dieser Startup-Zeit gelernt?
Also, du bist ja, wenn du ein Startup gründest, bist du ein Mädchen für alles. Also, das ist so, du musst ja ein richtiges Team zusammenstellen. Egal, ob du jetzt eine Finanzierung hast oder nicht, du musst Leute auswählen, du musst doch mal Leute entlassen. Du bist Mädchen für alles. Du machst Buchhaltung, du machst den Vertrieb, du machst das Marketing, du führst die Menschen. Du hast ein unheimlich, ich sag mal, das ist so ein Katalysator. Mhm. Das formt dich für die nächsten Jahrzehnte. Weil du lernst natürlich unheimlich viele Skills. Mir kann heute keiner vormachen. Ich kann einen Jahresabschluss zu lesen, was manche nicht können, das ist easy. Ja, eine BWA zu lesen, ist also kein Thema. Das Ding aufzustellen, ist auch kein Problem. Weil du musstest es ja machen.
Ja.
Du musstest eine Marketingstrategie vorgeben. Du merkst dann plötzlich, dass du als Gründer auch anders in dem Vertrieb arbeitest.
Ja. Ja?
Ich habe mich immer gewundert, warum der Vertrieb manchmal so ein bisschen aus meiner Sicht nicht performte, und habe mich dann gewundert, liegt es am Vertrieb oder liegt es am Produkt, und habe mich dann selber hingesetzt, damals mit meinem Kompagnon, zum Telefonhörer gegriffen und wir haben selber Kaltakquise gemacht. Wir haben gemerkt, okay, als Gründer hast du eine ganz andere Konfidenz am Telefon, du verkaufst ganz anders und du merkst dann, wie du damit auch das Team aber anzünden kannst, wenn die dir zuhören dürfen. Wenn du dieses Wissen teilst und auch diesen Erfolg teilst, dann merkst du, dass du so ein Team formst.
Du lebst was vor, ne? Du bist das Beispiel.
Ja, das ist ja in der Kindererziehung nicht anders.
Ja. Ja, genau. Ja,
also du wirst es mit deiner Tochter ähnlich machen. Also man kann ja gerne Regeln und Bestrafungen etablieren, wo am besten ist, man lebt das vor.
Ja.
Ja. Deshalb sehe ich mich auch immer nicht als den Trainer einer Mannschaft, sondern als den Captain. Ich stehe mit auf dem Spielfeld. Das ist der große Unterschied. Der Trainer ist am Spielfeldrand. Der Captain hat die Armbinde. Der läuft mit.
Der Effenberg.
Und,
oder ein anderer.
Genau. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist für mich auch ein großer Unterschied im Leadership. Es gibt die am Spielfeldrand sind. Oder es gibt ja noch viel weiter. Die Vereinsbosse, die ganz weit weg sind. Mhm. Und es gibt die Leute, die auf dem Spielfeld stehen. Oder zumindest mal die Leute, die auf dem Spielfeld gestanden haben und wissen, wie es funktioniert.
Wie bist du dann zu Nagaro gekommen?
Ehrlich gesagt, Nagaro hat einen Headhunter damals losgeschickt, um einen neuen CTO zu suchen. Und der Headhunter hat mich angesprochen, hat mich gefragt, ob das Interesse da ist. Und ich war damals gerade frisch raus bei meinem zweiten Startup, da damals gerade den Exit gemacht, war als CTO für ein kleines Unternehmen in Berlin hier tätig, die ganze Software gemacht haben für die Digitalisieren von Zeitungen. Also wenn du heute aus der Matra-Gruppe oder so eine Zeitung auf dem Handy hast, dann haben die das gemacht. Und da kam Headhunter auf mich zu und hat gesagt, wir haben hier, wir suchen eine Position, der alte CTO geht in Rente. Und es gab die Vorgabe aus Indien, also Nagaro ist ja indisch geführt. Wir haben Work from Anywhere, es ist relativ egal, wo der sitzt in Deutschland. Bedingung war, dass ein Flughafen, ein halbwegs funktionierender Flughafen und ein Bahnhof in der Nähe sein muss. So, mit dem sind wir in Berlin jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Ja, BER funktioniert super. Und ja, dann ging es da mehrere Runden. Ja, musste Vorträge halten, mehrere Gespräche geführt. Und dann kamen wir irgendwann zueinander.
Ja.
Vielleicht nehme ich dir die Frage vorweg, aber sie haben mich damit angezündet, dass die Nagaro ja eine ganz spezielle Art Deal hat zu arbeiten.
Ja, ja, da kommen wir gleich zu. Ja. Stell uns doch die Company erstmal vor, die gibt's ja auch schon seit einer Weile. Was ist so die History und was sind die Felder?
Also die Nagaro wurde ursprünglich ja mal im Silicon Valley vor knapp 30 Jahren, oder 26 Jahren ausgegründet und ist dann durch verschiedene Akquisitionen gegangen und wurde wieder ausgegründet. Heute ein großes Unternehmen, einer würde sagen ein Mittelstand in Deutschland, große Player. International, okay, wir sind 18.000 Mitarbeiter in 39 Ländern. Bunter Gemischtwarenladen, was die Kultur angeht. Alles dabei. Mhm. Das macht das Unternehmen auf der einen Seite, glaube ich, auch aus. Hat auch seine Herausforderungen, gebe ich zu.
Ja.
Wir sind ein IT-Dienstleister. Wir machen also alles, was ein Unternehmen braucht, um ihre IT zu strukturieren, um ihre Geschäftsfelder zu erweitern, was das angeht. Und ob es jetzt ein SAP-System ist, ob es jetzt Cloud-Technology ist, ob es jetzt künstliche Intelligenz, also AI-Themen sind, ob es Security ist, es kommt alles bei uns aus einer Hand. Und wir haben die entsprechenden Leute immer im Unternehmen. Kann mal sein, dass sie irgendwo anders auf dem Planeten sitzen, aber wenn eine Anfrage kommt, können wir die eigentlich immer abdecken, aus dem großen Pool. Das ist, glaube ich, das Interessante an der ganzen Firma. Die Firma ist relativ flach strukturiert.
Ja.
Wir haben so gut wie keine Hierarchie. Also sehr, sehr flach. Also wir haben zwei Hierarchieebenen. Wir haben einen CEO, üblicherweise Business Units mit einem BU-Head und drunter ist das relativ glatt. Jeder ist so ein bisschen selbst intrinsisch getrimmt. Also viel Freiheit, Entrepreneurship gehört in der Nagaro dazu. Und so bin ich ja dann auch zu meiner heutigen Rolle gekommen. Ich war ursprünglich als CTO angestellt, habe jetzt eine eigene Business Unit.
Mhm.
Weil wenn man ein Thema treiben will, dann ist man hier gut aufgehoben.
Ja. Lass uns mal mit der Hierarchie mal starten. Also das ist ja schon sehr ungewöhnlich und natürlich für mich als Podcast-Host sehr interessant. Immer dann, wenn es ungewöhnlich wird. Klassisch erleben wir das ja nach wie vor, dass die Hierarchie das vorherrschende System ist in den allermeisten Organisationen. Es gibt durchaus ja auch andere Ansätze, hatten wir hier auch schon im Podcast, einige holokratische Ansätze zum Beispiel, dass man sich in Kreisen organisiert. Flache Hierarchien erlebe ich natürlich auch immer wieder, aber wart ihr schon von Anfang an also relativ hierarchiefrei oder war das auch eine Entwicklung?
Also ich kann jetzt nur für die knapp 4 Jahre, die ich dabei bin, sprechen. Und da war das von Anfang an so.
Ja.
Das Unternehmen ist ja auch gewachsen in den Jahren. Also gerade nach dem Börsengang sind es so von 2.000 auf 18.000 Leute gewachsen. Corona hat einen ziemlichen Schub gegeben.
Von 2000 auf 18.000.
Ja.
Ist ja unglaublich.
Ja, nicht in einem Jahr, ne? Das waren jetzt 3, 4, 5 Jahre waren das dazwischen. Aber
schon
das,
heftig.
Das hat auch die Organisation herausgefordert.
Ja, glaube ich.
Das mal ruhig zu sagen. Aber die Struktur, also es ist ja eine Matrix-Organisation mit einer relativ flachen Hierarchie. Und das Schöne an Matrix-Organisationen ist, dass sie sehr flexibel sind, was sowas angeht. Und ja, natürlich ist es so, das ist wie so ein Netzwerk, das zieht sich dann ein bisschen auseinander. Ja, und dann muss man halt in den Netzen halt dann nachträglich nacharbeiten. Aber es reißt halt nicht.
Mhm. Ja.
Während bei anderen, sagen wir, Organisationsformen ist doch oft das Problem ist, dass dann Hierarchieebenen eingezogen werden müssen. Die Leute, die früher mal ganz, die Arbeit gemacht haben, plötzlich ganz weit weg sind von dem, wo was Entscheidungen getroffen werden. Und das hat man halt hier nicht.
Ja.
Unternehmen ist sehr, sehr transparent, was seine Entscheidungen angeht. Und weil halt die Wege relativ kurz sind. Und das ganz Wichtige ist, wenn man was bewegen will, dann ist der Weg kurz.
Mhm.
Also es gibt ja wenig starre Entscheidungen, wo es gesagt wird, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt so. Sondern da wird oft, wenn man ein gutes Argument hat, hinterfragt, naja, okay, es könnte Sinn machen, dass wir das jetzt mal anders machen. Oder wir machen erstmal eine Ausnahme für einen.
Ja.
Gucken, wie es funktioniert. Kleinen Proof of Concept. Okay, das funktioniert, dann machen wir das jetzt für das Rest des Unternehmens. Das ist, die Agilität ist ein großer Vorteil.
Ich habe gehört, dass ihr auch die Titel und Rollen aus dem Active Directory entfernt habt, damit alle wirklich ohne Hürden auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. Das habe ich auch noch nicht irgendwo anders gehört. Das fand ich auch sehr spannend, aber hat das nicht auch, führt das nicht auch dazu, dass einige, die sich das erarbeitet haben, also die müssen sich dann ja auch erstmal daran gewöhnen, dass dieser tolle Titel dann da nicht zu sehen ist?
Ja, aber das ist auch gut so.
Ja.
Es geht ja darum, bei 18.000 Mitarbeitern kannst du ja nicht alle kennen.
Nee.
So, jetzt ist es so, jetzt kommt einer aus der einen Business Unit und hat bei dem Kunden eine Opportunity und muss auf jemand anderen zugehen. Dann wäre es in einem hierarchisch geformten Unternehmen ja so, dass du sagst, naja, da muss ich mal gucken, wo ich hochgehe und dann geht der irgendwo wieder runter. Das dauert. Hier ist es so, dass du dadurch wenig Berührungsängste hast.
Ja.
Und gehst halt mal auf jemanden zu. Und egal auf welcher Hierarchieebene der für sich jetzt gesehen steht, ja. Ja, wir haben so Genius-Levels im Unternehmen, wo die Leute je nach ihrer Qualifikation ein bisschen eingeordnet werden, aber das ist relativ egal. Ja. Also hier bei uns ist es so, jeder kann unseren CEO anschreiben, finden wir. Ist kein Problem oder per Teams.
Und der nimmt sich dann die Zeit und antwortet auch.
Ich habe das ja immer eine Antwort bekommen und ich gehe davon aus, die meisten haben jetzt eine Antwort. Man darf nur eins nicht tun. Man darf nicht mit irgendeinem Problem kommen, ohne eine Lösung zu haben.
Mhm.
Weil dann sagt er, okay, du siehst da ein Problem, dann löst es doch.
Ja.
Da hat man sofort ein Mandat.
Ja, da sind wir schon bei interner Kommunikation. Auch die ist ja in vielen Unternehmen sehr hierarchisch, von oben nach unten und dann vielleicht nochmal so ein bisschen von links nach rechts. Bei euch scheint das aber auch sehr netzwerkartig organisiert zu sein. Habt ihr dann auch Formate für euch gefunden, um euch international gesamtheitlich irgendwie auch auszutauschen oder seid ihr dann eher in den Ländern? Wie sieht das bei euch aus?
Also es gibt zwei Konzepte. Wir haben für die Länder, wenn man jetzt mal regional die Sachen sieht, gibt es das Hive-Konzept. Also wir haben ja kein Headquarter im klassischen Sinne, sondern wir haben da sogenannte Hives. Das sind halt die Büros, die wir haben und jeder gehört halt zu irgendeinem Hive. Das kann man auch sehen, wo die Leute hingehören und da kommen die Leute halt auch uns mal ins Büro, wie es halt ist. Sonst haben wir ja viel Work from Anywhere. Man kann natürlich in jedes andere Hive auch gehen. Das ist nicht das eine. Damit das Unternehmen zusammenhält und man auch weiß, was passiert, haben wir eine Menge wöchentlicher Angebote. Es gibt so Sessions wie No QA Left Behind, No Tech Left Behind, Show and Tell. Müsst ihr jetzt im Kalender gucken. Also da gibt es 7, 8 Formate, die jede Woche stattfinden, wo jedem frei steht, teilzunehmen. Da kann jeder auch vortragen oder einen Vortrag bringen. Gerade was jetzt No Tech Left Behind ist, was jetzt eine Stunde später gleich läuft. Gibt es immer irgendwelche technischen Themen, die immer von irgendeinem Nagarian halt gebracht werden oder mehreren. Das sorgt dafür, dass man Sichtbarkeit im Unternehmen hat. Ja, das ist, damit man gekannt wird und man lernt natürlich auch andere Leute kennen. Das ist ganz wichtig. Dann guckt man, zu welcher BU die gehören, was machen die eigentlich, das eine. Und dann, das hast du ja am Anfang schon gesagt, haben wir jetzt wieder einmal im Jahr eine riesengroße Konferenz in-house. Die nennt sich bei uns Flow. Das heißt Flow 2025, Into the Future. Ist das Slogan, alles ein bisschen spacig. Und das werden dieses Jahr knapp 4.000 Leute, die daran teilnehmen. Und das ist sehr interaktiv angelegt. Das heißt, wir haben nur Workshops und sogenannte Tech-Spheres, wo Leute interaktiv was miteinander tun müssen. Es gibt kein klassisches Vortragsformat, außer die Lightspeed-Talks, die wir haben. Das sind so 5-Minuten-Talks, die jeder machen kann, aber entsprechend eng getaktet. Ansonsten ist das alles, wo Leute miteinander was tun müssen, damit du halt Leute aus anderen BUs kennenlernst.
Ja.
Ja, zum Beispiel so einen kleinen Workshop Kubernetes Hacking. Das heißt, sogar alles für Leute, die Security interessiert sind, treffen sich halt da. Die kommen aus allen 23 BUs zusammen und tun was miteinander und lernen was und merken, okay, ich habe Mitstreiter an dem Thema. Der sitzt vielleicht am ganz anderen Ende der Welt. Aber das ist jemand, da melde ich mich vielleicht mal, wenn ich ein Thema habe. Mhm. Netzwerk.
Ja, genau. Das ist eine spannende Frage. Wie netzwerkt man in einem Unternehmen? Da muss man ja auch proaktiv rangehen. Man kann ja nicht warten, dass man irgendwie entdeckt wird, sondern man muss ja auch schauen, wer ist eigentlich an welchen Themen dran. Dazu braucht es auch eine gewisse Transparenz. Wie geht ihr damit um? Also man kennt das ja eigentlich von amerikanischen Tech-Unternehmen, dass da eine sehr hohe Transparenz ist.
Ist bei uns auch. Also das ist das Thema Visibility. Ja, jeder versucht irgendwie sichtbar zu sein. Wir haben natürlich intern auf unseren SharePoints und so bestimmte Listen, wer macht was und wen ist. Man kann auch relativ viel suchen. Wir haben eine eigene kleine KI im Unternehmen, das heißt Ginger. Da kann man auch fragen, wer macht welches, wer belegt welches Thema.
Ja.
Wer geht mit welchen Sachen voran. Und dann kriegt man da einen Kontakt und dann geht man einfach mal zu den Kollegen, unabhängig jetzt, wo der in der Hierarchie steht, wo wir wieder bei dem Thema sind. Und jeder ist auch offen und antwortet. Kann natürlich zeitzonenmäßig mal ein bisschen verzögert sein.
Ja.
Damit muss man ein bisschen leben. Das ist eher die kleine Herausforderung. Oder halt auch der Benefit teilweise. Das gehört dazu. Und so funktioniert das.
Genau, dann darüber wollte ich natürlich auch noch mit dir sprechen, wie euch das gelingt, international zusammenzuarbeiten über A, verschiedene Zeitzonen und B, aber auch mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Also was sind da so die Challenges und wie meistert ihr das?
Naja, wir können bei jedem Mitarbeiter sehen, zu welchem Hive er gehört. Damit wissen wir auch erstmal, in welcher Zeitzone er ist. So, jetzt ist es mit dem Großteil der Mitarbeiter, die sitzt in Indien. Das ist relativ einfach für uns Europäer. Ja, das sind so 3,5 Stunden Zeitunterschied aktuell und im Winter 4,5 Stunden. Ich arbeite damit ganz gerne, weil für mich heißt das, wenn ich nachmittags um 5 noch eine E-Mail schicke, dann muss die nicht beantwortet werden. Aber meistens habe ich nächsten Morgen, wenn ich anfange, schon ein Ergebnis, weil der Kollege ja schon 3,5 Stunden gearbeitet hat. Ja. Das ist, wenn man das ein bisschen nutzt, hat man da durchaus mal so noch einen halben Tag Arbeitsgewinn. Spannender wird es eher mit den Kollegen, die dann in Amerika an der Westküste sitzen, die einfach mal 9 Stunden weg sind. Da ist es dann halt einfach so, dass ich abends dann halt auch nochmal sitze. Ja? Sonst kriege ich die Leute halt nicht ans Telefon, beziehungsweise ich komme schlecht mit denen in Austausch. Die sind manchmal auch sehr flexibel, die stehen auch gerne mal etwas früher auf. Dann hat man nachmittags um 16 oder 15 Uhr auch mal einen Termin drin, wo der dann noch, naja, gerade noch vor seinem Frühstück war. Das ist ein Geben und Nehmen.
Ja. Ja.
Aber es geht. Das ist kein Thema. Und das ist eine Herausforderung. Das ist das Gleiche mit den Kollegen in Japan. Die sind halt mir immer halt 9 Stunden voraus. Da muss ich dann manchmal ein bisschen früher aufstehen.
Ja, du musst halt immer schauen, wenn du eine E-Mail schickst, wann wird die gelesen? Wann kann ich mit einer Antwort rechnen? Ne?
Ja, das sollte ich ja vorher bedacht haben.
Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Vermutlich wirst du jetzt antworten, jeder Tag ist anders, aber gib uns mal so eine Vorstellung, womit du dich so beschäftigst und wie du dich so organisierst.
Also wenn ich nicht auf Dienstreise bin, sondern hier, wir haben ja Work from Anywhere, man sieht es ja auch, ich arbeite von zu Hause größtenteils, geht zum morgens um 6 los. Ich habe einen 2-jährigen Sohn, der muss halt in die Kita gebracht werden, der wird halt morgens dann geweckt um 6:30 und dann wird halt gefrühstückt. Meine Frau arbeitet auch von zu Hause, glücklicherweise. Das heißt, wir teilen uns das morgens ein bisschen auf, eine Frühstück mit ihm und so weiter. Und dann geht er in die Kita und um 8 fange ich halt klassisch an zu arbeiten. Oder Punkt 8 kann man mit mir hier rechnen, manchmal auch etwas früher. Und dann ist der Tag eigentlich meistens durch den Kalender vorbestimmt. Viele Meetings drin, Fokuszeiten durchaus drin, damit ich auch mal weiß, wann ich was fertig kriege. Ja, das geht dann so Schnitt bis 5, 5:30. Dann ist Familienzeit angesagt. Und nach der Familienzeit, wenn der Kleine dann aktuell im Bett ist, dann geht's halt nochmal ins Büro.
Nein.
So. Und dann nimmt man dann die Termine wahr mit den Kollegen, die halt am anderen Ende der Welt sind. Das gehört halt dazu. Ja. Das ist so die große Strukturierung. Viele, wie gesagt, momentan durch den Kalender getrieben.
Wann bist du erfolgreich? Woran merkst du's?
Ja, also erfolgreich sind halt, ne, wenn du so eine Flow-Konferenz machst und dann am Ende du das gute Feedback bekommst oder wir entsprechende Kundenabschlüsse bekommen oder man guten Feedback vom Kunden bekommt, gerade so E-Mails, die manchmal sind, wo der Kunde sich bedankt. Das sind natürlich so Highlights. Ich grundsätzlich bin ja auch erfolgreich, wenn das Team erfolgreich ist. Das ist ja ein Team-Game. Aber man hat natürlich auch so seine persönlichen Erfolgserlebnisse, diese kleinen Sachen, wenn man so ein Kundengespräch kommt und der Kunde sagt, die haben uns genau da abgeholt, wo sie es brauchen. Oder das Projekt wird ordentlich in Zeit und Budget geliefert. Das ist jetzt arbeitsmäßig. Ansonsten freue ich mich immer, wenn der Kleine wieder einen Fortschritt macht.
Ja, 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 das geht ja auch täglich immer weiter. Das kenne ich natürlich auch als Vater. Apropos, es geht immer weiter. Lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was sind denn so die großen Trends, mit denen du dich auch beschäftigst, die auch deine und eure Arbeit betreffen? Da wird natürlich KI ein großes Thema sein, das alles durchzieht, aber vielleicht gibt es auch noch weitere.
Also KI und Cloud sind Riesenthemen. Also in Deutschland, meine Business Unit hat sich hauptsächlich auf den deutschen Markt fokussiert aktuell, weil da der größte, große Wachstumspotenzial ist. Und Deutschland hat viel aufzuholen. Ja. Also KI, ja, das ist eins der Themen. Aber wir haben auch viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, die das Thema Cloud noch gar nicht angegangen sind. Und das ist jetzt für den technischen Aspekt. Auf der anderen Seite ist es bedingt dadurch, dass wir viele Firmen haben, die im Maschinenbau tätig sind, die oder Sachen produzieren, die teilweise top sind in der Welt, aber die halt ganz oft vergessen, dass sie einen Pivot machen müssen hin zu teilweise zu einem Teil Softwareunternehmen. Also wir beraten momentan viele Unternehmen, die physikalisches Gut herstellen, die aber keinen zusätzlichen großen Services drauf haben, die digitalisiert sind. Das liegt teilweise daran, dass wir teilweise Digitalisierung mal angeschoben haben und dann irgendwelche Berater gesagt haben, naja, du musst jetzt deine internen Prozesse digitalisieren und machen und tun, da kannst du dir und die Einsparung machen. Wir haben einen anderen Ansatz. Wir versuchen, den Kunden zu enablen, damit neue Einnahmen zu generieren. Und wir haben einen großen französischen Kunden, wo uns das sehr gut gelungen ist, wo nicht nur wir dabei waren, sondern auch noch andere, aber wo das Unternehmen tatsächlich fast seinen Umsatz verdoppelt hat, indem es halt auf alle seine physikalischen Güter eine Art Service-Layer draufgezogen hat, mit dem es weitere zusätzliche Dienstleistungen am Markt etablieren konnte. Und das ist gerade das große Thema. Also gerade in Deutschland, wo wir viel Nachholbedarf haben und der Konkurrenzdruck aus Asien nicht ohne ist. Und in Asien kommt kein Produkt ohne Software auf den Markt. Und teilweise wirklich gute Software. Und das fehlt uns hier. Also wir beraten da gerade massenhaft Unternehmen und wir haben natürlich den Vorteil durch Nagaro, dass wir halt auch alles implementieren können. Ja. Und durch den globalen Ansatz auch zu Preisen, die, sagen wir mal, einen schnellen ROI versprechen.
Wenn wir über Deutschland, den deutschen Wirtschaftsstandort sprechen, was fehlt uns denn von unserer Mentalität und von unserer Haltung her? Wo müssen wir besser werden?
Also ich glaube, das sind viele Ecken. Also bei den Unternehmen ist es ganz oft so, dass einige sich, also wir sind ja sehr ingenieurfokussiert in Deutschland eigentlich. Wir haben wirklich super Produkte gemacht. Und wenn wir das teilweise mal auf Software übersetzen würden, wären wir sicherlich auch ganz woanders, als wir heute sind. Wir haben uns lange auf den, sagen wir mal, Fründen ausgeruht, die wir in den letzten Jahrzehnten erwirtschaftet haben. Und davon leben wir auch heute noch. Aber wir müssen teilweise jetzt wagen, einen Schritt weiter zu gehen, ansonsten werden wir abgehangen. Und wir können es. Wir haben den Ingenieurgeist, wir haben den Erfindungsgeist. Was uns, glaube ich, momentan manchmal ein bisschen fehlt, ist der Antrieb. Mhm. Oder die Leute, die den Antrieb haben, auch zu unterstützen und zu enablen. Es sitzen an vielen Stellen momentan Kaufleute, die ganz viel mit der harten Feder rechnen und Sachen abwürgen, weil sie einfach dahinter das Potenzial nicht sehen. Da fehlt uns oft mal die Vision.
Die Vorstellungskraft, ja.
Die Vorstellungskraft. Das amerikanische Beispiel ist halt anders, ne? Da geht man sehr, sehr schnell rein und da wird viel Geld auch verbrannt in Sachen, die nicht funktionieren. Da ist unser Vorteil in Deutschland, dass wir manche Sachen gerne erst mal durchdenken. Manchmal denken wir sie zu sehr. Ja, dann overengineeren wir sie. Wenn wir da ein Stück zurückgehen, hätten wir absolut einen Wettbewerbsvorteil in der Welt, den andere nicht haben. Die Kombination, genau das, was man eigentlich jetzt bräuchte, das müsste man mehr enablen.
Was würdest du dir da von der Politik wünschen? Also das sehen wir ja auch in Asien zum Beispiel, in China, da werden ja ganz andere Budgets auch bereitgestellt, ne?
In Deutschland würde ich mir einfach schnellere Entscheidungen wünschen in der Bürokratie. Also Gesetze und Regelungen, die gibt's überall auf der Welt. Und jeder schreit ja immer nach Bürokratieabbau. Klar kann man sicherlich an einer Stelle Bürokratie abbauen. Ich hätte gerne eine schnellere Verwaltung. Schnellere Entscheidungen auf allen Ebenen. Ich meine, es kann nicht sein, dass Bauanträge teilweise 2 Jahre brauchen, um irgendwo eine Lagerhalle für eine Logistik zu bauen. Da geht es einfach um Geschwindigkeit. Ich meine, wir haben es hier um die Ecke bei Grünheide, eine Tesla-Fabrik, die ging dann schnell. Ja, ein normaler Automobilhersteller bräuchte dafür sonst 10 Jahre, was die in 1,5 Jahren.
Aber die haben doch auch schon angefangen zu bauen, ohne die Genehmigung zu haben, ne?
Mit einer vorläufigen Genehmigung, ja. Und haben dann, ja gut, das ist das unternehmerische Risiko, das du eingehen musst. Ja, das hat Elon Musk halt getragen. Es hätte auch anders aussehen können. Gut, da sind wir manchmal in Deutschland, wir warten halt ohne Genehmigung, machen wir es halt nicht. Das ist auch vielleicht eine Mentalität, die sich da ändern darf. Sie sind das Risiko eingegangen, sie haben es gemacht.
Ja, Risiko ist das Stichwort. Wir sind irgendwie nicht so risikoaffin, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist wichtig. Also kann dir sagen, als ich mein erstes Startup gegründet habe, mein Investor wollte wissen, wann seid ihr break-even? Nenn mir bitte das Jahr und den Monat.
Ja.
Ja. In den USA ist das anders. Da wird investiert und da wird gefragt, welchen Fortschritt erzielst du mit dem Geld? Also wie entwickelst du das Unternehmen? Wo möchtest du hin? Da wird nicht nach dem Break-Even gefragt. Da wird gefragt, wie sieht dein Businessmodell aus und das Geld, was ich reinstecke, was schafft das an Mehrwert?
Ja.
Das ist auch meiner Meinung nach die richtige Frage dazu. Und nicht zu fragen, okay, wann bist du Break-Even? Wann kriege ich mein Geld wieder? Und dass es manchmal ja mehrere Runden, Finanzierungsrunden braucht, haben wir ja gesehen. Bei verschiedenen Unternehmen, ja, Google am Anfang hatte auch kein Businessmodell und heute das gleiche bis bei Facebook und Meta. Wir hatten ja die Beispiele in Deutschland auch mit StudiVZ und Co.
Ja.
Die sind genau an dem deutschen Modell gescheitert.
Xing.
Weil dann wurde gefragt, wann bist du break-even?
Ja.
Ja, da wurde halt, da hatten wir keine Ausdauer.
Hast du trotzdem Grund zur Zuversicht, wenn du dir auch die deutsche Gründerszene anschaust? Es gibt ja auch KI-Startups durchaus. Wo stehen wir da im internationalen Vergleich?
Also wir haben einen großen Vorteil. Wir haben ein relativ gutes Schulsystem immer noch im Vergleich. Viele mögen drüber fluchen und das Niveau mag sicherlich auch in die eine oder andere Richtung nicht ganz das sein, was man möchte. Aber das Hochschulsystem ist auch gut und wir haben eine Menge cleverer Köpfe in Deutschland.
Ausbildung auch gut, ne?
Ja, absolut. Also wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, sind wir da immer noch sehr gut. Wir haben meistens eine sehr starke Meckersicht manchmal, ja. Aber wir sind da gut aufgestellt. Man kann sicherlich mehr machen. Ja, und klar würde ich mir wünschen, dass so wie an dem Institut, wo ich studieren durfte, bei Hasso-Plattner am Institut, dass das für alle wäre. Dann wären wir nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber das hat man ja auch nicht, kann man ja auch nicht von allen verlangen. Aber dann, das enabelt uns halt. Und du siehst das ja in München und ja auch hier in Berlin, die Startups, die entstehen in den Bereichen. Da sind viele junge Leute, die noch eine Vision haben, die was bewegen wollen. Und solange wie wir das haben, da kann man sicherlich investieren. Das kann man sicherlich ausbauen. Sind wir auch fähig, das Land zu wandeln oder voranzubringen. Und es müssen ja nicht immer alle gleich am selben Strang ziehen. Es reicht, wenn eine bestimmte Gruppe voranschreitet.
Lass uns nochmal über deine Rolle als Captain sprechen. Ja. Mich würde nochmal interessieren, wie du deine Leadership-Rolle interpretierst. Wo bist du operativ drin? Wo lässt du dich nur informieren oder beantwortest aufkommende Fragen? Ein Captain spielt ja schon mit, aber beobachtet auch ganz viel. Das muss man ja so ein bisschen austarieren.
Natürlich kann ich nicht überall. Also ich habe ja bei mir in der BU einen Vertrieb, ich habe ein Marketing, ich habe ein Pre-Sales, wir haben eine Delivery, haben wir ein bisschen ausgelagert. Da kooperieren wir mit den anderen BUs zusammen. Mein Job ist halt, ein vernünftiges Team zusammenzustellen. Also wir haben jetzt zwei neue Kollegen, die fangen nächste Woche an. Das eine ist Cloud und das andere ist ein AI-Consultant. Die müssen halt ausgesucht werden, ob sie ins Team passen. Ja, so eine Fußballmannschaft hat ja auch sozusagen mal soziale Interaktionen. Dann ist halt oft, man schlichtet auch mal Streit. Ja, auch wenn es jetzt nicht so großer verbaler Streit ist, aber der eine nimmt halt die Äußerung des einen wahr, vielleicht anders wahr, als sie vielleicht gemeint sind, muss man moderieren.
Ja, Spannungen gehören dazu,
genau.
Ja,
klar. Das muss man moderieren und so, dass man nicht unbedingt Partei ergreift. Manchmal muss man auch mal eine Entscheidung treffen und sagen, das ist so und mein Verständnis ist das und jenes. Das gehört einfach, ist Teil des Ganzen. Ansonsten, wenn man so persönliche Kritiken, wenn jemand mal komplett irgendwas gegen die Wand fährt, das machen wir ja unter vier Augen. Das wird nie in großer Runde gemacht. Wir haben eine Fehlerkultur. Man kann auch mal einen Fehler machen. Dann müssen wir aus unseren Fehlern noch lernen. Wichtig ist, dass Fehler nicht zwei oder dreimal gemacht werden, weil dann wird es irgendwann problematisch. Ansonsten ist es halt, der Teamzusammenhalt ist wichtig. Also wir haben, dadurch, dass wir ja alle verteilt sind, Kollegen in Oslo, Kollegen in Wien, ansonsten in Deutschland überall verstreut. Wir haben unsere klassischen VU-Meetings, wo wir die Mitarbeiter auch alle zusammenbringen, damit sie halt auch den persönlichen Austausch haben. Wir enablen sie, dass sie auch mal zu so einer Flurkonferenz fahren dürfen, um andere Leute kennenzulernen, aber auch untereinander sich kennenzulernen, ein bisschen näher, ein bisschen jetzt private Zeit zu verbringen, wie ich sie mal nenne. Das sind alles so Sachen, die zu meinen Aufgaben gehören. Und ansonsten gehört es dazu, natürlich einerseits die BU intern zum CEO natürlich zu vertreten, aber auch die Ziele vorzugeben, wo es vertrieblich und marketingmäßig hin muss, die Marketingpläne durchzugucken und natürlich vertrieblich bin ich selber auch aktiv. Als Captain machst du alles.
Viele Kunden sprechen ja auch gerne mit dem Chef, ne?
Genau, mit dem CTO. Das ist auch ein Value Proposition sozusagen meiner BU. Und dass der CTO da drin ist, und das nehmen wir auch gerne mit. Und natürlich, das Netzwerk stelle ich den Mitarbeitern zur Verfügung, was ich jetzt in dem Unternehmen habe. Ja. Nicht jeder, der hier anfängt, hat gleich das Netzwerk, der kommt dann und fragt. Ich habe so eine Open-Door-Policy, obwohl ich im Homeoffice bin. Und das heißt, ich habe bestimmte Zeiten in meinem Kalender, die sind nicht gebucht, wo ich in meinen Teams dann einfach mit dem grünen Haken erscheine. Und jeder weiß, wenn Stefan grün ist, kann er auch einfach anrufen.
Aber nicht nur mit einem Problem.
Wir haben auch viele 1-to-1, 1-to-1s oder kleine Talks, wo wir einfach mal unter vier Augen reden. Haben auch mal was Privates. Ich habe mit fast jedem Mitarbeiter was im Kalender drin stehen, wo man sich auch einfach mal neben der Arbeit ein bisschen austauscht. Man muss ja auch wissen, was die Leute getrieben sind, was sie privat machen ein bisschen, soweit sie es erzählen möchten halt. Ne?
Ja.
Und dann kann man nämlich in der entsprechenden bestimmten Planung, gerade wenn es um Reiseplanung geht, auch einfach Rücksicht drauf nehmen.
Was motiviert dich bei all dem?
Ich finde den Erfolg halt toll. Also das Team macht Spaß. Klar haben wir ein Ziel, als Business Unit einen gewissen Umsatz zu erreichen, einen gewissen Marktanteil zu machen. Aber das Team voranzubringen, das ist momentan die Motivation.
Was sind deine größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen aktuell sind interne Herausforderungen, also globales Unternehmen mit einem lokalen Ansatz zu versehen zusätzlich. Da muss man eine Menge, sag mal vorsichtig, Mauern einrennen.
Ja.
Viele Gespräche führen, das sind große Herausforderungen. Natürlich der vertriebliche, die Aufstellung, die richtigen Leute zu finden am Markt, die jetzt deutschsprachig sind. Vorher sind wir ja sehr englischsprachig gewesen, aber nicht jedem Mittelständler kannst du vermitteln, dass wir jetzt alles in Englisch machen.
Nee.
Das richtige Personal am Markt zu finden mit der richtigen Erfahrung ist immer noch Herausforderung. Aber die haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten halben Jahren gut gemeistert. Also das Team ist jetzt annähernd komplett. War nicht einfach, aber machbar.
Und dann ist es natürlich auch immer eine Challenge, die Leute zu halten. Ja, die Guten kriegen natürlich auch weitere Angebote. Headhunter, hast du schon gesagt, du wurdest selber angesprochen. Was tust du denn dafür, dass du auch einen Draht zu den Leuten hast? Ihr seht euch ja jetzt nicht jeden Tag an der Kaffeemaschine.
Genau, wir haben One-to-Ones in den Kalendern stehen. Man trifft sich einfach so bei der Open-Door-Policy. Man trifft sich halt auf den entsprechenden Firmenfeiern oder bei den Biohead-Meetings. Man horcht ein bisschen rein. Ansonsten sorge ich dafür, dass sie einfach Spaß bei der Arbeit haben, dass sie Erfolg bei der Arbeit haben. Ich glaube, jeder ist ja so ein bisschen auf eigene Anerkennung auch aus. Jeder braucht so sein Erfolgserlebnis. Und ich gebe die Unterstützung, die es braucht. Und manchmal braucht es ja auch bei irgendeinem Kundenabschluss noch so das letzte Quäntchen. Sorge ich dann dafür oder den Support an bestimmten Stellen, damit man halt zu Erfolg kommt. Das ist mein Job. Und damit, ich sag mal so, wenn jemand zufrieden ist, jetzt mal unabhängig vom Geld und dem ganzen Kram und in seinem Leben, dem Rest, auch in der privaten Situation, dann damit gut klarkommt, dann kannst du die Leute sehr gut halten im Unternehmen. Und wir haben natürlich auch Weiterbildungsmöglichkeiten.
Schaltest du auch so richtig ab von deinem Job oder ist der Job immer da?
Also, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, dann ist das Handy aus. So. Also, so weit aus, dass ich habe ja zwei Karten drin, die eine wird dann ausgeschaltet. Und damit man halt private Zeit hat. Wenn ich im Urlaub bin, ist es meistens so, also bevor der Kleine auf die Welt kam, bin ich mit meiner Frau tauchen gegangen. Und das ist so, auf einer Tauchsafari hast du keinen Empfang. Da bist du dann einfach eine Woche offline.
Bist du buchstäblich abgetaucht.
Und unter Wasser sowieso. Und das ist halt so die Phase. Ganz ehrlich, wenn man den Laden nicht so organisiert, dass es ohne eingeht, hat man Fehler gemacht.
Ja, spannend. Die Nagarians, das klingt ja schon auch nach einer Kultur, in die viel investiert wird. Ne? Ihr habt auch einen Podcast, ne? Ich habe nämlich dazu auch was gehört. Ihr sprecht auch darüber, wie ihr zusammenarbeitet und was ihr da entwickelt. Also ihr geht damit auch schon sehr nach außen.
Ja, es ist ja aus Mitarbeitersicht eine Value Proposition, wie wir arbeiten. Also gerade dieses Client-Centric, non-hierarchical und alles, was dazugehört, dafür steht die Nagaro. Das ist das Besondere am Unternehmen. Und das ist auch das, was, glaube ich, für viele Leute, die hier anfangen, am Anfang ungewöhnlich ist, aber sich später genießen. Und ja, wir sprechen drüber, weil es natürlich was das Hiring angeht, eine Value Proposition ist. Das hat nicht jedes Unternehmen. Ja. Also wir haben es bis heute auch durchgehalten, dass wir das Work from Anywhere-Konzept haben, dass die meisten Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten können. Wobei viele andere Unternehmen genau das wieder zurückrudern. Aber das macht gerade die Vereinbarkeit von Familien und dem Beruf halt viel aus. Und das ist natürlich eine Frage des Leaderships, muss man auch sagen. Weil Mitarbeiter, die halt Entrepreneur getrieben sind, die brauchen eigentlich auch keine harte Führung. Die haben halt ein Ziel. Und wenn du ein Ziel hast, und vor allen Dingen hast du auch ein gemeinschaftliches Ziel, in verschiedensten Projekten, dann brauchst du niemanden, der guckt, ob du heute eine Stunde länger geblieben bist oder nicht. Gerade wenn du in einem globalen Team bist, ist es, wenn ich in einem Büro, in einem Office fahren würde, hätte ich meine Calls genauso wie mit jedem anderen, weil die Leute sitzen halt am anderen woanders.
Ja.
Das macht also gar keinen Sinn, das kostet nur unnötig Zeit und ökologisch auch irgendwie nicht vertretbar. Also haben wir das Konzept beibehalten. Es wird gerne gesehen, wenn man mal zu den entsprechenden Events ins Office geht, das machen sie auch.
Ist schon eine interessante Rückwärtsbewegung gewesen, die wir da gesehen haben bei vielen Unternehmen, die ihre Leute zurückgeordert und beordert haben, obwohl ja viele Studien zeigen, dass die allermeisten Mitarbeitenden sich schon auch eine Flexibilität wünschen, die wir ja in der Pandemie auch kennengelernt haben, ne? Und gerade wenn man Kinder hat, das sind ja schon Stunden, die sich da anhäufen, die man sonst irgendwie im Auto sitzt, um irgendwo hinzukacheln.
Das sind auch Kosten.
Ja, jede Company soll das machen, wie sie möchte.
Also der Mitarbeiter hat auch Kosten. Darf man auch nicht vergessen, ne?
Ja,
also,
das kommt auch noch dazu.
Er ist dann halt weniger vom Netto übrig. Ich glaube, das ist ein großes Thema der Führung. Und wenn ich nicht zielorientiert führen kann und Ziele nachhalte, sondern ich muss meine Mitarbeiter verwalten, also ich gucke, wie lange sind sie da. Ja, es gibt diese Berufe, wo du Stechuhr brauchst. Nicht jeder kann von zu Hause arbeiten. Ja, ich kann dem Handwerker, Gaswassermann auch nicht sagen, ich komme jetzt mit meiner Toilette vorbei, sondern im Homeoffice, ja, sondern das. Aber es gibt viele Berufe, wo das geht, wo auch die IT-Systeme da sind. Und da sollte man es einfach möglich machen. Wir profitieren momentan gerade vom Gegentrend. Wir kriegen gute Leute, die sich das nicht gefallen lassen. Die fangen dann lieber bei uns an. Und wir können halt zielorientiert führen. Wir müssen die Stechuhren kontrollieren. Und das ist ein Vorteil für uns.
Cool. Wir tun alles in die Shownotes. Schaut euch das mal an, sowohl Nagaro als Company als auch natürlich das LinkedIn von Stefan. Da gibt es auch immer wieder neue Beiträge und Updates. Kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Jetzt aus der letzten Zeit oder grundsätzlich?
Wie du magst.
Ich habe ein Traumbuch, was ich als Kind gelesen habe. Das sind sogar zwei Bände. Das kann ich eigentlich jedem empfehlen, um mal offenen Horizont zu bekommen. Das sind 20.000 Meilen und dann mehr. Alles von Jules Verne kann ich nur empfehlen.
Ja.
Gerade für Kinder und für Jugendliche, aber auch für Erwachsene nochmal, weil es öffnet halt einfach den Horizont.
Ja, es befeuert die Vorstellungskraft, die wir ja brauchen.
Fantasie. Menschen mit Fantasie, und manchmal mag sie noch so komisch sein, aber ich kann dir sagen, als Jugendlicher, ich war ein großer Star Trek-Fanatiker. Ich habe viel Star Trek konsumiert und heute hat viel davon in unser tägliches Leben Einzug gehalten. Ich sage nur Tablets, Handys, Computer, KI. Die haben sich auch mit vielen den Sachen auseinandergesetzt, die KI dann sozusagen ein Problem mitbringen kann. Das ist, kann ich nur sagen. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, alles was an Science Fiction geht, immer rein damit.
Sehr schön. Schön, dass du da warst, Stefan. Vielen Dank. Viel Erfolg auch natürlich mit eurer großen Konferenz. Und halt uns da gerne mal auf dem Laufenden. Lass uns mal wieder sprechen.
Gerne.
Und bis dahin dir erstmal alles Gute, bleib gesund und bis bald.
Danke dir auch.
Ciao.
Ciao.